schön. So ein Kindersegnungsgottesdienst ist immer was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob nur mir das so geht oder ob das auch einigen von euch so geht, aber ich finde das immer ganz besonders rührig und es ist selten so, dass meine Augen trocken bleiben. Vor allem, wenn man irgendwie sieht, wie es den Kindern oder ziemlich oft auch den Eltern einfach so ins Herz fährt, was da gerade passiert, was da zugesprochen wird. Und es ist einfach für mich auch besonders, die Familien mal so zu sehen. Und auch in diesem Videoclip vorab die Fotos und die Namen von den Babys zu sehen. Manche sind dann noch im Babyalter, manche sind schon älter. Aber es ist irgendwie was ganz Besonderes, so ein Menschenkind nochmal so ganz bewusst wahrzunehmen. Sonst wuseln die ja einfach so nach dem Gottesdienst rum und schwirren einem um die Beine oder sind hinten in den Kinderstunden. Aber sich mal so richtig bewusst Zeit zu nehmen, so ein Kind sich anzuschauen. Ich finde das mega schön. Und dann eben auch für die Kinder zu beten. Ein Kindersegnungsgottesdienst ist aber auch noch aus einem anderen Grund ganz besonders. Denn ich glaube, dass wir, und Timo hatte das auch schon so erwähnt, dass wir an solchen Gottesdiensten, wo wir bewusst die Kinder nach vorne holen, sie segnen, ihnen Gottes Wort zu sprechen, dass wir da etwas von Gottes Wesen sehen, was total einzigartig ist. Oder in anderen Worten, was eigentlich so ein total kerniges Charakteristikum von Gott ausdrückt. Und das ist nämlich, dass Gott segnet und liebt, bevor wir überhaupt nur unseren eigenen Namen kennen, bevor wir überhaupt nach ihm fragen. Timo hat das so schön vorgelesen in dem Segen ganz am Ende. Noch ehe deine Füße eigene Schritte tun, noch ehe deine Lippen die ersten Worte sprechen, noch ehe du antworten kannst, umhüllt dich sein Segen. Bevor du auch nur Interesse an der Existenz Gottes entwickelst, und das entwickelt man ja teilweise schon als echt kleines Kind, aber bevor das passiert, hat er dich bereits geliebt und gesegnet. In anderen Worten, vel nagati kamani. Vel nagati Kameje. Ich muss die Sprache noch ein bisschen lernen. Kameje, genau. Das ist nicht Hebräisch. Das ist auch nicht Griechisch. Das steht auch gar nicht in der Bibel. Das ist Navi, heißt die Sprache. Navi. Well Nagati Kameje. Hat das schon jemand von euch schon mal gehört irgendwie? Hat jemand von euch schon mal Avatar gesehen? Genau. Das ist aus Avatar. Das ist Navi, das ist die Sprache, die der Regisseur und derjenige, der sich Avatar ausgedacht hat, extra erfunden hat. Wir kennen das ein bisschen von der Herr der Ringe. Tolkien hat Elbisch kreiert und danach sich gedacht, naja, die Sprache bräuchte irgendwie auch ein Volk und das Volk bräuchte irgendwie auch eine Geschichte. Und so ist dann der Herr der Ringe entstanden. Und Avatar hat eben auch so eine eigene Sprache, Navi. Und dieser Satz, El Nagati Kameye, ja, den haben vielleicht noch nicht so viele von euch gehört, weil die deutschen Filme werden ja immer synchronisiert und im deutschen Film heißt es einfach nur, ich sehe dich. Ich sehe dich. Aber das hat bei Avatar eine ganz besondere Bedeutung. Ich sehe dich bei Avatar bedeutet nicht einfach nur, ich sehe dich gerade, sondern das bedeutet, ich habe dich in deinem tiefsten Wesen erkannt. Ich sehe dein tiefstes Inneres. Ich habe dich verstanden und ich liebe dich. Das wird ausgedrückt mit Ich sehe dich. Der Film, der erste Teil zumindest, ist 2009 in die Kinos gekommen. Und mein Mann und ich, wir haben so einen Freund, der hat dann, kurz nachdem wir alle im Freundeskreis irgendwie diesen ersten Teil gesehen haben, hat er einer Freundin von mir, bei so einer Silvesterfreizeit hat er sie angeschaut und hat gesagt, ich sehe dich. Und sie war so, okay, weil sie hat den Film auch gesehen, sie wusste, was er meint. Ich muss sagen, es kam ziemlich gut an. Wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet, haben 4 Kinder. Also kann man bringen. Jetzt mal so als Impulsidee, falls ihr heute und Nachmittag euch noch trifft oder so. Genau, ich sehe dich. Kann man mal ausprobieren. Oder vielleicht auch Well Nagati Kameye. Das hört sich natürlich auch noch mal schöner an. Aber es ist nicht nur romantisch aufgeladen. Ich glaube, wir kennen das auch alle aus richtig guten Freundschaften. Also wenn ich eine Freundin habe, bei der ich mich total verstanden und gesehen fühle, dann ist das was sehr, sehr, sehr Schönes für mich. Und ich habe auch das Gefühl, dass die engen Freundschaften, die ich habe, dass die das genau das auszeichnet, dass ich das so den Eindruck habe, hey, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was dich ausmacht, ich weiß, was dich bewegt, ich weiß, wo du herkommst, wo du hin willst, ich kenne dich und ich habe dich total lieb, so wie du bist. Du brauchst dich bei mir nicht verstellen. Wenn du dich verstellst, merke ich sofort. Wenn du dich verrennst, spreche ich dich drauf an, weil ich spüre dich, weil ich dich sehe. Das zeichnet für mich eine richtig schöne Freundschaft aus. Jetzt wäre unser Gott nicht unser Gott, wenn er da nicht noch eine Schippe drauflegen würde. Und er nicht selber auch gesagt hätte, ich sehe dich. Aber noch mal cooler. Er hat es noch mal cooler gemacht und das lesen wir in Psalm 139. Da sagt Gott nämlich quasi, ich habe dich bereits gesehen. Ja, nicht nur ich sehe dich jetzt gerade und erkenne dich und liebe dich, sondern schon von Anfang an. Wir lesen das einmal zusammen. Psalm 139. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. David hat das so schön ausgedrückt. David war Hirte, Musiker und König. Das ist eine gute Kombi, um solche Texte zu verfassen. Und der hat sich von Gott zutiefst gesehen gefühlt. Und ich sag mal, ich bin vor 9 Jahren Mutter geworden und damals gab es schon so 3D-Bilder. Und das hat uns geflasht. Das haben wir auch gemacht. Und man sah einfach das Gesicht unserer Tochter. Wir haben so ein 3D-Ultraschallbild gemacht. Mittlerweile gibt es sie, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich schon in Farbe und in Bewegtbild und so. Die Technik entwickelt sich ja weiter. Also das ist echt cool, was man heutzutage mit diesen 3D-Bildern schon machen kann. Und wir müssen immer daran denken, dass es damals noch keine 3D-Bilder gab. Und ich glaube, wer von euch vielleicht schon mal so ein Babybuch durchgeblättert hat, so Schwangerschaft und wie wächst so ein Embryo, der hat vielleicht auch schon mal so mega coole Bilder gesehen von Embryonen, die da so heranwachsen. Da gibt es ganz, ganz hoch aufgelöste, total coole Bilder. Vielleicht sind die auch computerunterstützt, ich weiß es nicht. Aber so kann man sich das in Ansatzweise vorstellen und noch mal krasser wird es sein, wenn Gott sagt, dass er den ungeformten Keim bereits gesehen hat. Und das sagt er jetzt nicht so allgemein, sondern ihr dürft das jetzt mal ganz persönlich nehmen. Er hat dich gesehen, als du noch ein ganz kleiner, ungeformter Keim warst. Im Leib deiner Mutter hat die Augen seine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Ich finde das noch mal cooler als bei Avatar, muss ich sagen. Das setzt dem Ganzen noch mal so einen drauf. Und im Neuen Testament gibt es auch so eine schöne Geschichte. Er sieht mich Geschichte. Und die möchte ich jetzt mit euch einmal lesen. Das ist in Johannes Kapitel 1, die Verse 43 bis 50. Und ich lese sie einfach einmal vor. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth was Gutes kommen? Einmal kurz einen Cut zur Erklärung. Es gibt so Stadtteile, die sind ein bisschen berühmt, berüchtigt, negativ. Wir haben vielleicht so einen in Weil am Rhein, der fängt mit Fried an. Da ist aber nicht so viel Frieden, da ist sehr viel Kriminalität und dann hat man manchmal so ein negatives Bild über so einen Stadtteil und so gab es damals ein sehr, sehr negatives Bild über Nazareth. Und der Nathanael, der hält nicht zurück und sagt, kann aus Nazareth überhaupt irgendwas Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen. Der ist also mitgekommen, ja. Jesus sieht ihn jetzt auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Ist so eine total interessante Geschichte. Das ist so am Anfang der Evangelien. Jesus beruft seine Jünger, sieht den Philippus, sagt, hey, komm, folg mir nach. Ich will dich zu einem Jünger machen. Komm mit. Und Philippus, der kommt aber nicht sofort mit. Der ist so aufgeregt, der kann das gar nicht für sich behalten. Der geht erstmal zu Nathanael, zu einem Freund von ihm und sagt, hey, wir haben den gefunden, von dem geschrieben ist. Also sprich der Messias, der die ganze Zeit angekündigt wird. Das ist nämlich dieser Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Das musst du dir angucken. Und Nathanael reagiert so irritiert und sagt, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Und dann überredet Philippus ihn und sagt, komm und schau es dir selber an. Und dann sieht Jesus diesen Philippus und Nathanael so auf sich zukommen und spricht zu Nathanael und sagt ihm das so auf den Kopf zu, hey, ein Israelit ohne Falschheit. Das mit dieser Falschheit, ich glaube, und das kommt in diesem Text auch total stark raus, dass Nathanael wahrscheinlich aus Norddeutschland kam. Also ursprünglich vom Kontext her. Oder zumindest eine sehr norddeutsche Mentalität hatte. Weil ich bin ja Norddeutsche und ich weiß, ich verstehe den total. Ja, der sagt einfach frei raus, was dem gerade so kommt. Und wir Norddeutschen, wir machen das auch und wir nennen das dann, wir sind einfach ehrliche Leute, wir sind aufrichtig. Andere Menschen sagen vielleicht, das ist Unhöflichkeit oder zu viel der Direktheit. Das ist ein Perspektivending. Aber wenn du selber aus Norddeutschland kommst, dann brüstest du dich ein bisschen damit, dass du sagst, hey, wir sind einfach nicht hinterlistig, wir sagen frei raus, wenn wir was gut finden und wir sagen frei raus, wenn wir was kacke finden. Ah, das sagen wir einfach, weil wir sind total aufrichtig. Und der Nathanael, der kommt mir ehrlich gesagt sehr norddeutsch vor, denn einmal sagt er irgendwie, ja, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Dann sagt er zu Jesus, ja, woher kennst du mich? Und dann, als Jesus ihn dann so sieht, und darauf komme ich gleich noch zu sprechen, da ist er dann auch gleich völlig entwaffnet. Also der ist einfach nicht hinterlistig, keine Falschheit, das bedeutet, der ist aufrichtig, der ist ehrlich. Und jetzt ist das so schön, wenn wir uns diese Szene mal vorstellen. Jesus sagt, noch ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ich stelle mir das so vor. Nathanael sitzt in so einem Innenhof unter einem Feigenbaum. Da gibt es ja viele Feigenbäume in Israel. Hier in Süddeutschland übrigens auch, ist mir schon aufgefallen. Und dann sitzt er da so und dann hört er seinen Namen, Nathanael. Und dann steht er auf und geht vielleicht so um so eine Mauer rum, ums Eck rum. Und dann steht da Philippus und sagt ihm, oh, komm mit und so. Und dann kommt er mit. Und dann begegnet er Jesus und das Erste, was Jesus sagt, ist, noch ehe er dich rief, als du da unter dem Feigenbaum saß. Und Nathanael ist völlig entwaffnet und weiß, das kann der gar nicht wissen. Das hat noch nicht mal Philippus gesehen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Vielleicht war es ungefähr so. Und fühlt sich komplett entwaffnet und spürt, okay, an dem ist doch mehr dran, als ich dachte, Nazareth hin oder her. Und ich finde das so schön, noch ehe Nathanael sich überhaupt aufgemacht hat, um rauszufinden, ob an diesem Jesus was dran ist, hatte Jesus ihn bereits gesehen. Hatte er bereits sein Augenmerk auf ihn gelegt. Hat ihn gesehen. Das finde ich total schön. Und ich glaube, dass wir Menschen uns sehr danach sehnen, gesehen zu werden. Es ist sehr verletzend, wenn man übersehen wird, wenn man vergessen wird. Und unsere heutige Zeit schreit förmlich danach, dass man für das geliebt wird, das man ist. Und für die Person, die man einfach im Wesenskern ist. Nicht umsonst haben Themen wie Authentizität und Masken fallen lassen, Riesenkonjunktur. Das ist einfach was, da schreit unsere Seele nach. Das wünschen wir uns. Und doch ist es oft so, und gesegnet ist die Person, die Freundschaften, die eine Ehe hat, die einfach in Beziehung leben darf, wo sie wirklich sie selber sein kann. Aber ich kenne das aus meinem Umfeld von mir, dass man manchmal auch so dazu tendiert, ein bisschen zurückzuhalten, nicht alles von sich preiszugeben. Man ist ja sehr verletzlich, auch wenn man jemanden richtig tief blicken lässt. Und ich habe da eine Liedempfehlung für euch mitgebracht. Das ist Rebecca, meine Arbeitskollegin vom TSC. Und die hat jetzt am Freitag ein neues Lied, wie nennt man es, veröffentlicht, gell, Sammy? Ja, Sammy nickt, der Musiker nickt. Genau, veröffentlicht. Und das ist mega schön. Das heißt auf drei. Und da geht es darum, dass sie gemerkt hat, dass sie Masken trägt und dass sie jetzt bis drei zählt und die fallen lässt. Und das ist ein echt richtig schönes Lied. Ich kann das nur empfehlen. Ich habe es zum Beispiel auf Spotify gefunden. Haben, hey, da muss es irgendwie eine höhere Macht geben. Wie kann der wohl so sein? Das ist ja der gesamte Bereich der Religion, religiösen Vorstellungen, Gottesbilder, was es da alles gibt, ist das extrem einzigartig. Und es fasziniert mich, dass wir an einen Gott glauben und einen Gott erleben, der nach uns sucht, der uns zuerst geliebt hat. Ein Gott, der sich wie ausstreckt nach dem Menschen. Es gibt nichts, was wir vorher leisten müssen, damit er sagt, okay, du schon, ja, du darfst auch. Sondern er ist derjenige, der in die absolute Vorleistung geht, der sich ausstreckt ins Maximum. Und es gibt da ein Bild, das ist in der Kunstgeschichte auch ein sehr, sehr bekanntes Bild. Wenn ich damals dabei gewesen wäre und mit Michelangelo befreundet gewesen wäre, hätte ich ihm vorgeschlagen, dieses Bild folgendermaßen zu betiteln: Kern und Wesensmerkmal des christlichen Glaubens. Mir wäre wahrscheinlich auch noch so ein Untertitel eingefallen als Theologe irgendwie. Aber ich war ja nicht dabei und deswegen hat er das einfach Erschaffung Adams genannt. Das haben bestimmt viele von euch schon mal gesehen. Das ist an der Sixtinischen Kapelle angemalt an die Decke. Die Erschaffung Adams. Und wir sehen hier Gott, er hat sich ihn vorgestellt als so ein Mann mit Rauschebart. Und er lehnt sich richtig weit raus. Wenn diese dicken Engel ihn nicht halten würden, würde er wahrscheinlich das Gleichgewicht verlieren. Er lehnt sich ganz weit raus und ihr seht auch an seinem Arm, der streckt sich so ins Maximum. Also wenn ihr mal euren Arm lang streckt und den Zeigefinger so lang wie möglich rausstreckt, dann fallen die Finger automatisch zurück. Weil so ist es am längsten, kann man sich strecken. Und das sehen wir bei ihm. Und dann sehen wir Adam in so einer Coolness-Pose. Lehnt seinen Unterarm so auf dem Knie auf. Und der Finger, der Zeigefinger hängt so schlaff runter, ja. So, oh, ich könnte, wenn ich wollte, mache ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich auch, weil er einfach noch gar nicht diesen Lebensfunken in sich hat, der gleich erst kommt. Ja, heißt ja Erschaffung Adams. Aber mir sagt dieses Bild noch mehr oder es spricht mich total an. Diese Hände, dieses maximale Ausgestrecktsein von Gott und dieses sehr entspannte, ich könnte, wenn ich wollte, ich müsste eigentlich nur so ein bisschen, vielleicht mich ein ganz bisschen mehr strecken, aber mache es gerade noch nicht. Das ist unser Gott, der sich maximal nach uns ausstreckt. Und es kommt noch besser. Gott setzt noch einen oben drauf. Er streckt sich nämlich nicht nur nach uns aus und liebt uns und sieht uns schon Maximum, bevor wir überhaupt nur unseren eigenen Namen aussprechen können, sondern Gott selbst kommt in seine Schöpfung rein, wird Baby. Er wird für uns zum Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Kommt in seine eigene Schöpfung rein, nimmt Gestalt des Menschen an, ist ganz und gar Mensch und zeigt uns durch sein Leben, durch das, was er getan hat, durch das, was er gesagt hat, wie er ist. Also eine bessere Art und Weise, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist, gibt's ja gar nicht, als dass Gott selber Mensch wird und das dann zeigt. Und für alle, die dieses Event, diese 30 Jahre circa, die Gott unter uns sichtbar in Fleisch und Blut gelebt hat, für alle, die das verpasst haben, sorgt er dafür, dass sie vier verschiedene Augenberichte bekommen, Augenzeugenberichte von dem, was er gesagt und getan hat, wie er gelebt hat, wie er mit den Mitmenschen, mit den Kindern umgegangen ist und noch einen Haufen Briefe dazu. Ich bin so dankbar fürs Neue Testament. Ich finde das schon ärgerlich genug, dass ich 2000 Jahre zu spät auf die Welt gekommen bin. Ich bin sehr, sehr dankbar fürs Neue Testament. Gott kommt in unsere menschliche Existenz rein. Er zeigt uns, wer er ist, damit wir ihn sehen können. Ich sehe dich. Und legt noch eine Schippe rauf. Er geht noch einen Schritt weiter. Er toppt das Ganze. Indem er all die Fiesen und die Ätzenden und die Gemeinen und die verzweifelt bösen Taten der gesamten Menschheit und meine eigenen dazu auf sich nimmt. Alles auf sich nimmt und die Rechnung begleicht und sagt, ich stehe dafür gerade, ich bezahle dafür. und meine Gerechtigkeit gebe ich dann im Tausch. Alles Unrecht, alle Schandtat, jeder hartherzige, egoistische oder brutale Gedanke, jede Tat, je getan, je gedacht, nimmt er auf sich und stirbt am Kreuz dafür. Und auch das verknüpft die Bibel wieder ganz, ganz stark mit dieser Liebe und dem Bevor. Ich habe wieder zwei Verse mitgebracht. 1. Johannesbrief 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Oder auch im Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Bevor wir überhaupt Interesse an diesem Gott geäußert haben, bevor wir überhaupt auch nur einen Finger, denkt an Adams Hand, krumm gemacht haben, um mal ein bisschen in der Bibel zu blättern, was da eigentlich über diesen Gott beschrieben wird. Lange bevor das Ganze überhaupt angefangen hat, ist er bereits für uns gestorben, ist in die absolute, in die maximal gestreckte Vorleistung gegangen, wenn wir hier von Leistung reden. Und dann toppt er das nochmal. Wenn wir das hören und davon nichts wissen wollen oder das schon mal angenommen haben, aber wieder losgelassen haben, wisst ihr, was er dann macht? Könnt ja sauer werden, ne? Der geht uns nach. Im Neuen Testament wird immer wieder gesagt, dass er ein Hirte ist. Jesus selber hat dieses Beispiel gebracht. 99 Schafe, eines ist verloren, hat sich irgendwo in einem Gebüsch verheddert, ist irgendwo in Gefahr, ist weggegangen von der Herde. Was macht Jesus? Labert mit den 99 über das eine, was so blödes abgehauen ist? Nee, lässt die 99, sagt, hey, passt mal kurz auf euch selber auf und geht dem einen hinterher. Gott geht uns nach. Das ist... Also das Gottesbild alleine, ja, das ist absolut einzigartig. Das ist absolut einzigartig. Und jetzt kommt noch einer, es kommt noch einer krasser. Aber dann ist Schluss mit denen, es wird immer krasser. Er setzt noch einen oben drauf und das sehen wir in Jeremia 24. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Noch nicht mal das ihn erkennen ist unsere eigene Leistung. Noch nicht mal das, denn er sagt hier, und es gibt auch weitere Bibelstellen noch, wo er das noch weiter ausführt, er gibt uns ein Herz, dass wir ihn überhaupt erst erkennen können. Der Gott, der dich erschaffen hat, der dich gesehen hat, bevor dein Herz überhaupt angefangen hat zu schlagen, der dich sucht und liebt und durch kennt und sich nach dir sehnt und dich in Liebe zu sich zieht und dir hinterhergeht, wenn du nichts von ihm wissen willst. Und der bereit ist, dir den ganzen Mist voll und ganz zu vergeben, dich absolut reinzuwaschen. Der gibt dir jetzt auch noch das Herz, dass du ihn überhaupt erkennen kannst. Ey, von A bis Z, das ist alles sein Werk. Ich weiß nicht, wie das zusammenwirkt mit unserem freien Willen. Augustinus hat es versucht zu verstehen, hat es nicht verstanden. Ich wage mich gar nicht erst ran. Ihm ist diese Entscheidung wichtig, dass wir sagen, okay, Gott. Und deswegen sag ich auch heute Morgen, lass dich finden von Gott, lass dich lieben von Gott, lass dich versöhnen mit Gott. Und lass dir das nicht nehmen, lass es dir nicht nehmen, weil das ist die gute Nachricht, das ist das, was wir meinen mit Evangelium. Eine bessere Nachricht, die es noch irgendwie krasser toppt, gibt's gar nicht. Und wir sehen, Timo hat das vorhin auch erwähnt, die Kindersegnung im Neuen Testament, das ist eine total schöne Textstelle. Szenerie ist so, Jesus predigt, der lehrt gerade, östlich vom Jordan, da ist alles schön grün. Die haben wahrscheinlich irgendwo gelagert, wo man ganz gut Jesus mal längere Zeit zuhören kann. Und dann lehrt er auch über Ehescheidung und Ehebruch, also echt schwierige Themen. Und ich stelle mir das so vor, dass gerade richtig still war. Und warum auch immer, ein paar Eltern sind bei der Thematik Ehescheidung, Ehebruch drauf gekommen, hey, wir lassen jetzt mal unsere Kinder segnen. Vielleicht wollten sie auch selber irgendwie Sicherheit und Segen. Und dann haben sie so ein paar Kinder, haben sich so ein paar Eltern mit ihren Kindern so den Weg nach vorne gebahnt und es kommt so eine Unruhe rein in die Menge. Und die Jünger, hey, das haben die wahrscheinlich öfter gemacht, sollten ja auch ein bisschen für Ruhe sorgen, damit Jesus in Ruhe lehren kann, und hat die dann weggeschickt. Die haben dann gesagt, hey, komm, jetzt, das passt jetzt gerade gar nicht, jetzt, das geht nicht, geht mal wieder zurück. Und dann steht da, Jesus wird richtig empört. Das griechische Wort, das sagt, der wurde richtig sauer. Also sehr wütend, empört, entrüstet, so kann man es übersetzen. Irgendwie steht in der Bibel unwillig. Also der ist richtig empört, sauer und sagt seinen Jüngern, hey, hört auf, lasst die Kinder zu mir kommen. Und dann will der die segnen und macht das auch und sagt aber davor noch so eine Sache, wo man sich echt drüber Gedanken machen kann, was meint er damit? Er sagt, ich sage euch, wer das Reich Gottes, also mein Friedensangebot, all das, was mit mir jetzt beginnt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen, wird keinen Anteil daran haben. Und dann kann man jetzt überlegen, wie nimmt denn so ein Kind etwas an? Und habt ihr schon mal beobachtet, wie ein Kind Geschenke annimmt? Also ich meine jetzt nicht ein Baby, was gerade erst greifen kann, und ich meine auch nicht so ein 10-jähriges Kind, was schon voll am Reflektieren ist, hö, ich habe doch gar nicht Geburtstag, oh, vielen Dank, Mama, darf ich das annehmen? Nee, sondern so ein 4-jähriges Kind, plus minus. Ihr gebt denen ein Geschenk, die nehmen das und dann ist es deren's. Dann könnt ihr auch 5 Minuten später nicht versuchen zu sagen, gib das mal der Mama, du kriegst das dann zu Weihnachten. Nee, kannst vergessen, kommt gar nicht gut an. Das gehört dann denen und zwar voll und ganz. Und wahrscheinlich für den Rest des Tages legen sie es auch noch nicht mal aus der Hand, sogar wenn es ein Ü-Ei ist und schon ganz geschmolzen ist. Ich glaube, es könnte sein, dass Jesus uns unter anderem hier sagen möchte, die nehmen das voll und ganz an und dann lassen die das nicht mehr los. Die lassen das nicht mehr los. Und manchmal sind wir eine Weile mit Gott unterwegs und vergessen, dass wir keinen Anteil haben an unserer Erlösung, dass das alles seins ist, seine Liebe, sein Werk. Vielleicht haben wir das losgelassen. Lass dich finden von Gott, lass dich lieben und versöhnen und lass es nicht los. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der allmächtige Gott. Amen.